Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Bevor ich angesetzt habe, herzhaft in dich hineingelacht. Ja. Die Gründe dafür werden wir heute behandeln. Genau. Vorher aber ein kurzer Rückblick. Ist ja einiges passiert. Was genau?
Ja, wir hatten letzte Woche ein wunderbares gemeinsames Seminar, das sogenannte Expertenforum Erbrecht, gemeinsam, wir beide als Vortragende, mit dem Herrn Hofrat Gregor Sloboda. Da haben wir die Rechtsprechung des Fachsenats für Erbrecht des letzten Jahres referiert und diskutiert.
Über 30 Entscheidungen, glaube ich.
Über 30, 34 waren es, glaube ich.
34. Ja.
War sehr spannend, mir hat es wirklich Freude gemacht, war ausgebucht, hochkarätiges Publikum.
Viele wir hatten allerdings einen sehr kleinen Saal.
Zu klein.
Ja, zu und wir haben eigentlich überhaupt keine Werbung gemacht.
Ja, wir haben keine Werbung
gemacht. Das machen wir nächstes Jahr ganz anders.
Aber es hat inhaltlich jedenfalls, wenn ich das sagen darf, hat es Freude gemacht. Mich hat auch gefreut, dass zum Beispiel im Publikum die Frau Dekanin, Frau Professor Zöchling-Gluth, gesessen ist.
Ja,
wir hatten
Ehre.
Auch im Publikum eine Hofrätin des Obersten Gerichtshofs, des Fachsenats, die auch Hofrätin interessiert Fitz, ja, zugehört hat.
Vielen Dank fürs Kommen
an der Stelle. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank natürlich an unseren Co-Vortragenden von dieser Stelle noch einmal. Hofrat Sloboda, war wirklich toll, die Veranstaltung.
Du musstest aber früher gehen. Du warst plötzlich weg.
Eine Viertelstunde früher. Entschuldige.
Ja. Ich möchte gar nicht wissen, wohin du gerannt
du
bist.
Weißt es eh.
Aber kommen wir zu unserer heutigen Session. Wir wollen heute über den Scrittore reden, über den Schreiber.
Ja.
Und du als ein, wenn ich so sagen darf, Meister der Formen. Ja, das darf man doch sagen. Du kommentierst die Formvorschriften der letztwilligen Verfügungen im großen sogenannten Klangkommentar. Also du bist da an der absoluten Spitze der Wissenschaft. Und daher ist niemand besser geeignet, in dieses Thema einzuführen. Nämlich, ich sage es noch einmal, der Schreiber oder der Verfasser der letztwilligen Verfügung. Gung, lieber Andreas, wo haben wir den? Worum
nähern
geht's?
Wir uns dem Thema
an. Aber bitte beruhig dich, ich spüre, dass du
bin
du
ganz
bist.
Aufgeregt.
Ja.
Nähern wir uns dem Thema an. Wo kommt dieser Verfasser, Schreiber des Testaments im Erbrecht vor? Wir sind beim fremdhändigen Testament. Wir sind beim fremdhändigen Testament. Da kommt der Verfasser zunächst einmal vor bei einer ganz speziellen Form des fremdhändigen Testaments, nämlich in § 85 Absatz 2 ABGB. Das ist eine spezifische, modifizierte Form des fremdhändigen Testaments für den leseunfähigen Testator. Wenn nämlich der Testator leseunfähig ist, aus welchen Gründen auch immer, dann gelten besondere Vorsichten, besondere Formvorschriften. Und zwar in diesem Fall ist es notwendig, dass einer der drei zugezogenen Zeugen dem Testator das Testament vorliest und die beiden anderen Zeugen müssen zuhören und Einsicht nehmen in das Testament zu Kontrollzwecken. Und nach der Verlesung des Testaments muss der Testator gegenüber den Zeugen bestätigen, dass es sich bei dem Vorgelesenen um seinen letzten Willen handelt. Parallel sind dann auch noch die Formvorschriften des 579 ABGB einzuhalten. Und jetzt haben wir gesagt, da gibt es also diesen Vorleser. Einer der Zeugen muss vorlesen. Das darf nicht ein anderer sein, das muss einer der Zeugen sein. Und parallel zu dieser Bestimmung des 580 Absatz 2 haben wir die Bestimmung des Paragraph 590 ABGB, die uns sagt, dass eine Person von dieser Verlesung ausgeschlossen ist, nämlich jene Person, die das Testament verfasst hat. Das heißt, der Vorleser bei diesem spezifischen Testament für den Leseunfähigen muss ein Zeuge sein, darf aber nicht der Verfasser des Testaments sein.
Hat sogar eine fette Überschrift im Gesetz. Ausgeschlossenheit des Verfassers.
Ausgeschlossenheit des Verfassers. Ich würde sagen, dass wir jetzt einmal bei dieser Bestimmung des § 95 ABGB bleiben, verraten aber schon jetzt, dass er auch im § 591 in einem ein bisschen anderen Kontext noch einmal vorkommt. Das sollten wir uns isoliert anschauen.
Genau, den schauen wir uns isoliert an. Das heißt aber, will dich nicht stoppen, aber ich sage es noch einmal oder wiederhole, wir sind also eigentlich bei dieser besonderen, hast du gesagt, speziellen Formvorschrift, die muss eingehalten sein, wenn der Testator nicht lesen kann. Sage ich jetzt einmal Vogelperspektive, enorm komplizierte und gefährliche Formvorschrift. Beginnt ja schon damit, man kann jemand nicht lesen.
Richtig.
Bis hin, die Zeugen müssen in den Inhalt eingesehen haben. So was ist das wieder? Ja. Und das sind ja alles dann Dinge, die zwingend vorliegen müssen, ansonsten wäre die Form nicht eingehalten. Ist das richtig? Es gibt das ja auch seine, die Geschichte mit, er kann nicht lesen, haben wir eine rezente Entscheidung, da saß er irgendwie mit einer Riesenlupe. Nicht?
Ja, und vieles unklar, muss der generell leseunfähig sein oder reicht es auch, wenn er an sich lesen kann, aber nur gerade seine Lupe nicht dabei hat. Das können wir jetzt alles, glaube ich, nicht zu sehr vertiefen, aber da stellen sich einige Rechtsfragen. Auch die Frage, wie weit müssen die Zeugen Einsicht nehmen, kontrollieren, ob da korrekt vorgelesen wurde. Da gab es letztes Jahr eine OGH-Entscheidung, die das geklärt hat und gesagt hat, die müssen nicht vollumfänglich Einsicht nehmen, aber doch in die wesentlichen Teile des Testaments. Ich habe das in der Literatur immer anders vertreten. Was sind die wesentlichen Teile eines Testaments? Ja, sagt er zum Beispiel die Erbeinsetzung. Naja, was ist mit einem Vermächtnis? Was ist mit sonstigen Bestimmungen? Also irgendwie schwierig, aber vor allem nicht nur Rechtsfragen stellen sich bei diesen Formvorschriften, sondern ja in der Praxis dann auch unglaublich viel Sachverhaltsfragen. Wie war das wirklich? Haben die Zeugen wirklich so weit Einsicht genommen? Und so weiter. Wir können es, glaube ich, nicht weitergehend vertiefen, wenn wir uns heute auf den, wie du so schön gesagt hast,
wir stürzen uns auf den Skriptore, aber nur ganz kurz, weil ich glaube nämlich, dass dieser 580 Absatz 2, wenn wir ihn jetzt aus der Vogelperspektive zerpflücken, möglicherweise doch, wie ich hoffe, äußerst selten vorkommt. Denn wenn ich mir das eben mit der Brille des Rechtsberaters ansehe, dann erkenne ich eine unglaublich gefährliche Vorschrift, weil unklar. Warum immer gefährlich? Wenn es unwirksam ist, wenn es formunwirksam ist, wir müssen das wiederholen, dann ist diese letztwillige Verfügung unwirksam, gemäß § 601. Das bedeutet, Sie können beweisen, noch und nöcher, dass der das wollte, dass der testierfähig war und so weiter. Das Testament wäre unwirksam. Mhm. Und jetzt eben aus der Sicht des Beraters, wenn ich mir das vor Augen halte, diese Unsicherheit, dann lasse ich doch, und da schaue ich dich wieder groß an als Notar, die Finger weg von der Formvorschrift und ruf sofort nach dem Notar, der ja die Alternative hätte eines notariellen Protokolls, richtig? Ja,
richtig, richtig.
Und würdest du mir zustimmen, dass nämlich das notarielle Protokoll der mündlichen Verfügung wäre ja möglich, nicht wahr? Wo dann der 580, ich schaue dich fragend an, Absatz 2 ja dann nicht gilt.
Ja, das hat der Oberste Gerichtshof auch schon gesagt in einer jüngeren Entscheidung, dass sowohl der 590 Verfasser und damit auch der 582, ich habe das auch in meinem Kommentar zur Notariatsordnung so vertreten, nicht gilt. Das war gar nicht so selbstverständlich, weil immerhin die Verweisung in der Notariatsordnung auf das ABGB
ist eigentlich kontraverba legal.
590, also
kontraverba legal.
Aber das ist geklärt. Ob das übrigens beim Notariatsakt auch so ist, das ist noch unklar. Aber ja, ich würde hier auch präferieren ein notarielles
Protokoll. Also ich würde, wenn ich es mal aussuchen darf und es kommt eben ein Klient zu mir, schreie ich sofort nach dem Notar und sage, das ist sehr lieb, ich berate gern inhaltlich, aber die Form überlasse ich dem Notar, sodass dieser 580 Absatz 2, und darauf wollte ich jetzt nur hinaus, im Hinblick auf die Bedeutung und auch eben auf die Gefährlichkeit, der sollte eigentlich, wenn ein Notar bei der Hand wäre, doch nicht vorkommen, oder? Oder versuche ich es anders.
Mit
würdest du als Notar, ja. Wir haben ja auch viele Zuhörer, ja. die Notare sind, Notarinnen, ja. würdest du meinen, dass ein Notar überhaupt die Form des 580 Absatz 2 wählen sollte, wenn er gleichzeitig die Alternative des notariellen Protokolls zur Hand hätte?
Es ist schwierig, weil natürlich, du hast es eh schon gesagt, das notarielle Protokoll ist die Aufnahme einer mündlichen, letztwilligen Verfügung. Es kann gerade bei beabsichtigten, komplizierteren Testamenten gut sein, wenn das vom Notar präzise textiert wird, ja? Wenn das sozusagen kautelarjuristisch perfekt ist. Beim notariellen Protokoll lässt sich das schwer erreichen, nicht? Weil da nehme ich wirklich nur den letzten Willen, die letztwilligen Erklärungen des Testators in mein notarielles Protokoll auf. Also ich habe schon sehr wohl Testamente nach 580.2 gemacht und nicht notarielle Protokolle, aber ich stimme dir zu, wirklich größte Vorsicht, weil wir haben da so viele Sachverhaltsfragen, bis hin eben auch zur Frage, da kommen wir jetzt dann gleich noch dazu, wer ist eigentlich dieser Verfasser,
ja,
der
nicht wenn vorlesen darf.
Ja. Also ich stimme dir zu, eigentlich eine nicht sehr glückliche Norm, der 580 Absatz 2 aus meiner Sicht. Ja.
Na gut, ja, sie kommt ja aus einer Zeit, das ist natürlich alles Erbrechtsänderungsgesetz 2015, aber die entsprechende spezielle Formvorschrift im anderen Kleide gab es auch schon früher.
Genau.
Und nicht, und wenn man sich zurückdenkt oder sich zurückvorstellt in eine Zeit um 1800, 1811, 1812, da waren die Wege weit, da waren die Notare nicht bei der Hand, da waren fremdhändige Verfügungen. Außerdem, ich weiß gar nicht, ob es damals schon das notarielle Protokoll gab. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, zu Beginn noch nicht. Noch
nicht,
zu Beginn der Stammfassung.
Notariatsordnung, ja. Wann war die, 1870 oder irgendwie so? Oder 18?
Genau, wir haben jetzt gerade 150 Jahre Feier gehabt vor 3 Jahren.
Ja, dann rechne zurück, rechne zurück. Das schneidet man nicht raus. Ja, ja, ja. ja. Gut, aber gut, ja, wir bleiben aber bei unserem Verfasser, obwohl ich jetzt eigentlich die Bedeutung dieser Norm versucht habe zu relativieren, denn er wird uns nachher ja noch einmal begegnen. Ja noch einmal. Aber bleiben wir jetzt schon eben, wenn ich meine Unterbrechung beenden darf beim Verfasser und erteile dir das Wort, weil ich glaube, du willst jetzt.
Nein.
Du willst über diese Person reden. Wer ist der Typ? Wer ist diese Frau?
Dieser Verfasser ist eine ganz fürchterliche Figur eigentlich, weil es sehr unklar ist, wer das eigentlich ist. Ich möchte dazu sagen, bis zum Erbrechtsänderungsgesetz 2015 war dieser 580.2, damals übrigens im 581, gemeinsam mit dem jetzigen 590 verpackt in eine Norm. Aber an sich vollkommen gleich, es hat sich nur sprachlich geändert. Und damals hat der Verfasser Schreiber geheißen. Und in den Erläuterungen zu dieser Gesetzesänderung steht, das sei nur eine rein sprachliche Änderung, die meines Erachtens auch nicht sehr sinnvoll war. Aber man hat sie eben gemacht. Es gibt zur Frage, wer der Verfasser oder früher der Schreiber ist und daher ausgeschlossen ist von der Verlesung, 2 auch schon relativ alte OGH-Entscheidungen. Und da gibt es die eine ältere OGH-Entscheidung, die damals gesagt hat, naja, der Verfasser ist im konkreten Fall tatsächlich der Notar gewesen, auf den der zwar diktiert hat und dann hat eine Schreibkraft geschrieben, aber auf den das Testament zurückgeht, der es geschrieben hat im weitesten Sinn oder heute würde man sagen verfasst hat, der ist ausgeschlossen. Und dann gab es eine zweite, auch schon relativ alte, ich glaube 80er Jahre, OGH-Entscheidung, in der der oberste Gerichtshof dann gesagt hat, nein, im konkreten Fall hat nämlich der Notariatskandidat, der das Testament diktiert hatte, vorgelesen. Nicht er sei aber ausgeschlossener Verfasser, hat der oberste Gerichtshof gesagt, sondern ausgeschlossene Verfasserin oder Schreiberin wäre damals in der konkreten Situation nur gewesen, die Sekretärin, die hier auch in der Konstellation als Zeugin fungiert hat. So. Und seither lesen Sie in der Kommentarliteratur, ja, früher war das der Notar sozusagen, also der Rechtsberater, der das geistig entwickelt, das Testament. Und jüngere OGA-Entscheidung, nein, es geht um den, der wirklich das mechanisch schreibt. Beide Ansichten sind richtig, aber die Wiedergaben in der Literatur sind stets ungenau. Man muss sich die Sachverhalte genauer anschauen. Es stimmt nämlich beides. Es kann sowohl der Notar, der Rechtsanwalt, ausgeschlossener Verfasser sein, als auch die Schreibkraft. Und ich möchte jetzt, ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, wenn man sich das näher anschaut, aber man muss es einmal tun. Schauen wir uns kurz den Sachverhalt der zweiten OGH-Entscheidung an. Da war es nämlich so, der Notariatskandidat diktiert das Testament seiner Schreibkraft, so hat man das damals noch gesagt, seiner Mitarbeiterin. Die schreibt es also, die klopft es in den Computer. Beide mit einer weiteren Zeugin gehen zur Testatorin, der Notariatskandidat liest vor. Und jetzt sagt der Oberste Gerichtshof, der Notariatskandidat war in dieser konkreten Situation nicht in einer Position, der Testatorin einen falschen Text unterschieben zu können. Weil, denken Sie sich gut durch, weil hätte er anders vorgelesen, als der Testamentstext es war, dann wäre das der ja auch als Zeugin fungierenden Schreibkraft, die das ja geschrieben hat, aufgefallen, dass er anders vorliest, als er ihr diktiert hat und der Testamentstext eben geschrieben wurde. Hätte aber im konkreten Fall die Schreibkraft vorgelesen, hätte sie aus ihrer Position heraus die Möglichkeit gehabt, einen falschen Text zu unterschieben. Warum? Sie hätte nämlich im Vorfeld entgegen dem Diktat anders schreiben können, ja, eine nahestehende Person, irgendwen, wen auch immer, als Erben bestimmen können zum Beispiel, und dann aber diktatsgemäß vorlesen, sodass dem Notariatskandidat, der auch als Zeuge fungiert hat, nicht aufgefallen wäre, dass hier in Wahrheit der Testatorin ein falscher Testamentstext, ein nicht vorgelesener, unterschoben wird. Das heißt, es kommt einfach auf die Konstellation an. In der konkreten Konstellation durch die Beteiligung sowohl des Notariatskandidaten, der diktiert hat, als auch der Schreibkraft, der diktiert wurde, ist wirklich nur die Schreibkraft ausgeschlossen. Hätte sie aber nicht als Zeugin fungiert, sondern wären das zwei andere Zeugen gewesen, dann wäre sie wohl der Notariatskandidat ausgeschlossen gewesen. Das heißt, man muss diese
Warum? Verstehen.
Naja, dann hätte der Notariatskandidat ja einen Text schreiben können.
Dann hat ja sie geschrieben.
Ja gut, aber sie ist ja jetzt nicht mehr dabei. Er hätte ja diktieren können, der Schreibkraft, schreiben Sie, und hätte dann den Testamentstext, den er als böser Fälscher sich vorstellt, ihr diktieren können. Und hätte dann bei der Testamentserrichtungssituation, wo diese Schreibkraft nicht dabei ist, den Text aber so vorlesen können, wie sich die Testatorin vorstellt.
Es macht also ja, wir haben das ja nie gemeinsam in extenso diskutiert. Ja. Du bist der Experte, verzeih mir, dass ich so frech bin. Ich verstehe es irgendwie jetzt nicht ganz. Wenn sie dabei ist, dann ist es unproblematisch.
Genau.
Weil sie ist die potenzielle böse Wichtin. Wenn sie nicht dabei ist, dann ist es problematisch, weil sie ist die potenzielle Gehilfin des Bösewichts.
Nein.
Sie hat es ja geschrieben.
Ja, das ist ja egal, wer schreibt. Wenn der Notariatskandidat, jetzt bin ich immer beim Notariatskandidat, das war halt in der OGH-Entscheidung so, den Testamentstext verfasst, sei es, dass er selbst mit eigener Hand schreibt, sei es, dass er am Computer schreibt, nein, oder jemand diktiert, er hat die Texthoheit, so oder so, er bestimmt den Textinhalt, direkt oder indirekt.
Aber sie auch.
Er schaut sich ja dann an. Sie ist sein Werkzeug. Nein, gut, aber darum geht es ja.
Aber kann man nicht das einfach weiter auslegen und sagen, dass der Schreiberbegriff, also nicht, dass ich mich da irgendwie festlegen wollte, aber ich fantasiere halt dahin, dieser Verfasser-Schreiberbegriff einfach sowohl diejenige Person erfasst, die den Griffel führt oder in die Tasten hämmert, als auch jenen, der ihr vorgibt, was da drinnen zu stehen habe.
So ist es auch. So ist es auch.
Ja, aber du hast nämlich gerade jetzt differenziert, ob die dabei ist als Zeugin oder nicht.
Genau. Na,
wie? Also doch, du differenzierst doch. Ja,
also es können beide sein, beide können es sein. Im konkreten Fall hat der oberste Gerichtshof recht gehabt. Da wäre die Schreibkraft wirklich in der Lage gewesen, unerkannt falsch entgegen dem Testamentstext vorzulesen. Wäre sie nicht dabei gewesen, ja, dann wäre natürlich der Notariatskandidat in der Position gewesen. Du musst ja nur diese Konstellationen durchdenken. Es ist relativ klar.
Also ich finde das ja charmant, wenn du total überzeugt bist. Das ist ja auch ein Steckenpferd von dir. Du hast ja damit schon viele, viele Jahre verbracht. Aber jetzt frage ich dich in meiner Funktion auch als, wie soll ich sagen, Prozessanwalt, ja, als Rechtsvertreter, ja, auf den Punkt bringend. Ist diese Fragestellung in allen Facetten ausjudiziert?
Ja.
Nämlich in den Facetten, die wir jetzt besprochen haben. Oder hältst du es für rechtlich vertretbar, dass ich in einer Konstellation, in der ich zugunsten meiner Mandantschaft unumwunden vortrage, die Rechtsbehauptung aufstelle?
Sind beide ausgeschlossen.
Dass es völlig unabhängig ist, wer dann da als Zeuge, ob dann einer der beiden als Zeuge dabei ist, dass beide ausgeschlossen sind.
Das würde ich auf jeden Fall vortragen.
Also schon,
ja, na,
weil du warst jetzt gerade so überzeugt.
Nein, vertretbar ist es. Ich wollte nur jetzt einmal den Zweck der Bestimmung auch mit Blick auf diese zweite OGH-Entscheidung herausarbeiten, worum es da eigentlich geht. Natürlich würde ich das in deiner Rolle dann als Rechtsanwalt vortragen, und das ist durchaus vertretbar zu sagen, jeder, der da involviert war in die Textierung, ja, ist irgendwie.
Na, weißt du, worum es mir gegangen ist? Mir ist darum gegangen, wir kommen ja dann auch noch zum Verfasser in einem wesentlich bedeutsamen Bereich, und dazu kommen wir gleich. Ja. Aber mir ging es nur darum, dass wir jetzt auch über die Rampe bringen, dass diese Dinge, über die wir da sprechen und wo du ja durchaus schon viele überzeugend argumentiert hast, auch wenn es mich jetzt nicht überzeugt hat, aber das bin ja kein Kriterium, aber dass das alles Bereiche sind, die noch nicht abschließend geklärt sind. Ja. Das wissen ja die meisten nicht oder können sich gar nicht vorstellen.
Das ist unklar. Nicht abschließend geklärt gibt es ja praktisch
keine. Was wiederum bedeutet für unsere Rechtsberater, nicht? Und zwar in ihrem.
Na, was macht das Testamentsrichter?
Also, ne, eben. Was
also bei so mir steht dann drinnen in der Schlussklausel, und genauso macht man es auch, dass einer der Zeugen, und da nenne ich natürlich auch den Zeugen, vorliest, der in keiner Weise in die Textierung, Verfassung, das Schreiben des Testaments involviert war. So muss man es auch machen. Der hat es noch nie gesehen, der war nicht involviert, weder als Vorgebender, Diktierender, noch als jemand, dem diktiert wurde, ein völlig im Hinblick auf den Testamentstext unbefleckter Zeuge. So muss man es machen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Bei dieser Voodoo-Form des 580 Absatz 2 des leseunfähigen Schreibers.
Ja, genau.
Hochinteressant. Das heißt, das muss man dann auch, oder das haltet ihr auch und sollte man festhalten.
Auf jeden Fall den gesamten Testiervorgang nach 580.2 in Verbindung mit diesem 590 vollständig präzise in der Schlussklausel festhalten. Übrigens natürlich auch festhalten, dass die zwei anderen Zeugen vollinhaltlich in den Testamentstext Einsicht genommen haben und das auch wirklich so halten. Die müssen wirklich vollinhaltlich Einsicht nehmen. Also wirklich maximal vorsichtig in weitester, strengster Auslegung sozusagen den 580.2 und den 590 einhalten. Ja, aber ich sage nur dazu, es ist ja, wenn man sich vor Augen hält, dass das eine private Testamentsform ist, wenn du dir überlegst, dass so ein Projekt privat veranstaltet wird, ist ja unvorstellbar.
Er ist nicht wirksam. Also
das
wenn
kann nicht wirksam
also wenn der leseunfähig ist, ist auch ein wichtiger Hinweis natürlich für alle, für die Laien, die Vorstellung, dass man da schnell ein Testament macht mit dem halb erblindeten oder voll erblindeten Opa, also ohne Rechtsberatung,
zum Notar
oder Rechtsanwalt. Vergessen Sie es oder machen Sie es ja nicht. Bist du so weit, dass wir jetzt aus diesem doch nicht exotischen, aber es vielleicht schon viele Menschen
bringen,
jetzt den Blick öffnen und eigentlich zu allen potenziellen Testatoren kommen, nämlich, lieber Andreas, zum Paragraph 591. Ja. Worum geht es da?
Ich
der steht noch immer unter der Überschrift Ausgeschlossenheit des Verfassens.
Genau.
Bitte.
für den bedachten Verfasser einer letztwilligen Verfügung und ihm nahestehende bedachte Personen oder Gesellschaften gilt § 588 entsprechend. Für den bedachten Verfasser und ihm nahestehende Personen gilt 588 ABGB entsprechend. So.
Versteht kein Mensch, was
versteht, heißt 588? Versteht kein Mensch. 588, was regelt 588? Darüber haben wir mal eine eigene Podcast-Folge gehabt. Da geht es um die ausgeschlossenen Testamentszeugen. Da geht es darum, dass bestimmte Personen nicht als Testamentszeugen fungieren dürfen, nämlich jene Personen, die selbst begünstigt sind durch das Testament, sei es, dass sie als Erbe eingesetzt sind, sei es, dass sie Vermächtnisnehmer sind, aber sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn nicht sie selbst bedacht sind, sondern ihnen nahestehende Personen, Ehegatte, Kinder, Geschwister und so weiter, möchte ich jetzt nicht zu weit zu genau ausführen, haben wir in einer eigenen Folge gehabt, die dürfen nicht als Zeugen fungieren. Und wenn sie fungieren, dann ist das Testament in Ansehung ihrer Begünstigung oder der Begünstigung der nahestehenden Person formungültig. So.
Sorry, ich muss dabei bleiben kurz. Gehst du zum 588?
Ja.
Ich bin jetzt irgendwie so.
Bitte, bitte.
So spitzfindig aufgeladen.
Ja.
Wir kehren zurück zu unserem befangenen Zeugen.
Ja.
Und wiederholen kurz die Grundregel, die jeder versteht, mit Blick auf die Begünstigung, die man selber bekommt. Ja. Ich bin zum Erben eingesetzt, mir wird ein Vermächtnis vermacht, ja. Kann ich kein fähiger Zeuge sein.
Genau.
So,
genau.
Das ist der erste Halbsatz. Für die ihm zugedachte Zuwendung kein fähiger Zeuge. Mhm. Die übrigen Anordnungen im Testament würden übrigens wirksam sein.
Genau.
So, und jetzt interessiert mich, lieber Andreas, dass wir das präzise sagen. Mhm. Da kommt dann die Folgeformulierung: ebenso wenig sein Ehegatte, eingetragene Partner oder Lebensgefährte, seine Eltern, Kinder, Geschwister sowie die Eltern, bla 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 bla. Mhm. Bezieht sich das nicht doch darauf, dass wenn ein Ehegatte des Bedachten
als Zeuge,
wäre, dann ist die Begünstigung des an den Bedachten.
Ja.
Genau. Ich glaube, deine Formulierung war vorher.
Was
undeutlich? Irgendwie so. Egal. Also es geht darum.
Das ist gar nicht denkbar. Ja?
Ja, genau. Es geht darum, auf mich bezogen, ich bin begünstigt, dann bin ich natürlich kein fähiger Zeuge, aber auch, und dann kommt auch diese nicht ganze dein Ehegatte, Kette.
Auch nicht dein Kind ist fähiger Zeuge.
Auch nicht mein eingetragener Partner, mein Lebensgefährte, wenn man das sein mag, meine Eltern, meine Kinder, meine Geschwister, die Eltern, Kinder und Geschwister des Ehegatten, eingetragenen Partners und Lebensgefährten.
Ja, so ein weiter Kreis.
Genau. Ja. Also die scheiden dann als Zeugen aus.
Also dieser ganze Kreis um den Bedachten, dieser ganze nahe Verwandtschaftskreis um den Bedachten, die dürfen alle nicht Zeugen sein, die sind irgendwie verdächtig. Nicht?
Und dann kommt auch noch in 588 Absatz 2, lass uns das ein bisschen genießen, wir sind also noch immer beim ausgeschlossenen Zeugen.
Ja.
Dann kommt in 588 Absatz 2 die Vorstellung, dass jetzt entweder eine Gesellschaft bedacht ist oder ein Minderjähriger oder Geschäftsunfähiger, wenn es heißt, zeugnisunfähig sind auch der gesetzliche Vertreter, vertretungsbefugte Organe, Gesellschafter, Machthaber haben wir dann ewig gesprochen, das betrifft dann auch wieder natürliche Personen und Dienstnehmer. Aber im 588 Absatz 2 kommen unter anderem auch vor die Vorstellung, dass eben eine GmbH bedacht ist und dann ist das Organ ausgeschlossen.
Genau.
Nicht? Okay,
also gut.
Also ich wollte es nur der Vollständigkeit halber.
Wird eingesetzt als Erbe und der Obmann fungiert als Zeuge.
Das geht, dann ist das unwirksam. Gut, genau. Warum habe ich da jetzt, bin ich ein bisschen drauf geblieben, weil jetzt wenden wir den Blick auf etwas anderes. Wir unterstellen, dass jemand, was heißt, wir unterstellen, wir sind beim fremdhändigen Testament, deswegen stellt sich die Frage der Zeugen überhaupt und der Zeugnisfähigkeit und blicken auf die Person, die es verfasst hat. Wir haben schon gesagt, möglicherweise weite Auslegung, ist unklar, wer das ist. Und stellen uns vor, dass in diesem Testament der Verfasser selbst bedacht ist. Ist das richtig?
Ja, da stellen wir uns auch den Fall vor, der Ehegatte verfasst das Testament, eingesetzt im Testament ist seine Ehegattin und dieses Testament wird dann eben errichtet von der Urgroßtante zugunsten der Ehegattin des Verfassers.
Pum, es wird schon wieder kompliziert.
Ja, gut, also,
aber du hast recht, darum geht es. Jetzt
das sind die
kippen wir jetzt noch einmal jetzt in diesen 591er Text. Ja. Also, für den bedachten Verfasser,
ja.
Ich bleibe einmal bei der Auslegung, also bei diesem Satz, gilt 588 entsprechend. Was heißt das, lieber Andreas?
Das ist gemein.
Ich möchte jetzt einmal nur die einfachste Grundregel.
Was kann das heißen? Also wenn man wirklich jetzt nur blickt in den 591 in Verbindung mit 588, liegt natürlich die Auslegung nahe, dass eben für den bedachten Verfasser 588 entsprechend gilt. Heißt, dass er, dass das Testament in diesem Fall in Ansehung seiner Begünstigung formungültig ist, genauso wie das der Fall wäre, wenn er als Zeuge fungiert hätte, das Testament eben in Ansehung seiner Begünstigung formungültig wäre. Anders, mit Blick jetzt einmal auf den Wortlaut, lässt sich das meines Erachtens fast nicht auslegen. Es gilt eben 588 entsprechend. Wenn man das so auslegt, bitte halten wir das nur mal kurz fest, worum es da geht. Das ist nämlich eine Bestimmung, die es in sich hat. Sowas kommt gerade und da sind wir jetzt nicht beim eher Ausnahmefall, dieses modifizierte Testament 580, zwei Leseunfähig. Da sind wir jetzt beim fremdhändigen Testament allgemein. Und gerade bei privat errichteten Testamenten, fremdhändigen Testamenten, ist das eine nicht seltene Konstellation aus meiner Erfahrung, dass hier das Testament am Computer zum Beispiel oder auch handschriftlich von einer dritten Person verfasst wird, die entweder irgendwie begünstigt ist im Testament oder nahe steht einer begünstigten Person. Also da sind wir wirklich bei einem ganz heiklen, bei einer ganz heiklen Verständnis dieser Norm und mich würde interessieren, wie du siehst, den 591.
Also mir, wie du ja weißt, weil du mich ein bisschen kennst, mir ist ja nichts zu peinlich. Ja? Und als Professor, das hast du das große Privileg, das ich weidlich ausnutze, offenherzig auch immer zu bekennen, wenn man keine Ahnung hat. Also du wirst dann typischerweise nicht ausgelacht. Und was du ja weißt von unseren Vorgesprächen, war mir der Inhalt dieser Norm, das muss man sich mal vorstellen, vollkommen unbekannt.
Ja, aber lieber Christian.
Du musst es nicht sagen, lieber Andreas. Also, wir sprechen nicht über dich, du bist ja kein Professor.
Nein, wir teilen gemeinsames Schicksal.
Also, es sitzen hier zwei Figuren, die sich sehr lang, nicht bei mir sind es 33 Jahre jetzt, mit Erbrecht beschäftigen. Und diese Norm, diese 591, jetzt bleiben wir nur bei diesem einfachen Grundfall.
Nur in dem Fall.
Einmal zunächst.
Ganz einfach.
Der Verfasser scheint nicht bedenkbar zu sein. Das ist ja das Ergebnis. Der Verfasser des Testaments, der Fremdverfasser, kann nicht wirksam in diesem Testament bedacht werden. Und egal, ob drei Zeugen, vier Zeugen, 15 Zeugen, unfähige Zeugen, alles unverdächtig, es wäre nicht möglich. Das war mir so nicht bekannt. Wie gibt es das, dass mir das nicht bekannt war? Nun ja, zum alten Recht.
Ja, jetzt wird es schön, jetzt wird es richtig Recht. Schön. Ja. Genieße es, Christian.
Du genießt, naja, ich bringe es, ich könnte das so genießen. Zum alten Recht fand sich die einschlägige Bestimmung im alten, jetzt muss man helfen, 595 in Verbindung mit 594. Und das alte Recht ist, wenn man so will, zweigeteilt biografisch. Wenn Sie damals, so wie ich, sich mit Erbrecht beschäftigt haben und zu dieser konkreten Frage nicht in die Tiefe gegangen sind, dann war diese Norm geklärt. Die Rechtsprechung und moderne Lehre des 20. Jahrhunderts hat sie so gedeutet, dass...
Entschuldige, Christian, verzeih bitte, darf ich Sie kurz vorlesen?
Weil das ist vielleicht Halleluja, kann ich nur sagen. Aber lies sie
nein,
vor.
Nein, es ist schon interessant, wie na, sie sich verändert hat.
Sie ist barockest.
Ja. Ja. Wenn der Erblasser demjenigen, welcher den letzten Willen schreibt, damals hat es eben noch schreibt und nicht verfasst geheißen, oder dessen, ich verkürze jetzt, nahen Angehörigen, einen Nachlass bestimmt, also ihn bedenkt, ihn als Vermächtnisnehmer, als Erben einsetzt, so muss die Anordnung auf die im vorhergehenden Paragraphen erwähnte Art außer Zweifel gesetzt sein. Herrlich. Der vorwähnte Paragraph, der vorhergehende Paragraph ist übrigens der 594, logischerweise, und der alte 594 hat die Ausgeschlossenheit der Testamentszeugen geregelt, so wie wir das heute eben im 588 geregelt haben. Also ganz anders textiert.
Ganz anders, extrem barock textiert. Nein, ist wichtig, wie das ist ja gut, dass du ihn vorgelesen hast. Auch wenn Sie das jetzt vielleicht sich natürlich jetzt nicht erinnern können oder vor Augen haben, am besten wäre es, Sie schlagen sich das im Internet auf. Eine ganz barocke Bestimmung.
Ja.
Die, wie gesagt, in der Literatur und Rechtsprechung des 20. Jahrhunderts ganz einfach ausgelegt wurde im Ergebnis, nämlich das genaue Gegenteil von dem, was wir zum heutigen Recht formuliert haben. Der Verfasser kann bedacht werden. Der Umstand, dass er der Verfasser ist, ist für sich selbst genommen nicht anrüchig, genau. Wenn nur genügend Zeugen, die fähig sind, vorhanden sind. Und zum alten Recht, ich habe mich ja eben, nachdem ich so verblüfft war, dass mir das nicht aufgefallen ist, dass sich das neue Recht geändert hat, und du wirst dann auch gleich bekennen, habe ich dann ein bisschen da jetzt nachgeforscht. Und ich muss schon sagen, zum alten Recht, und das mache ich ganz kurz,
bitte,
dass das eine ganz dunkle Norm war, die im 19. Jahrhundert noch total umstritten war und wo es sehr, sehr gute Argumente ergab für eine Deutung ähnlich dem heutigen Recht. Also wen das interessiert, der müsste sich die Beratungsprotokolle zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch in der Stammfassung anschauen. Er muss die Kommentierung von Zeiler einsehen und zwar kritisch.
Die ist aber
nicht
sehr
im
dürftig.
Sinne von, ja, die ist sehr dürftig, sondern unterstellen Sie, dass das, was dort steht, nicht überzeugend ist. Hm. Und vor allem müssen Sie Pfaff Hoffmann lesen, ein Großkommentar des 19. Jahrhunderts.
Und Weiß im Klang vielleicht noch.
Der dann später, dann haben Sie fast alles, aber wahrscheinlich war es so, dass der Umstand, dass der oberste Gerichtshof in einem Grundsatzbeschluss relativ früh in den 40er Jahren, glaube ich, nein, 1863, ich erinnere mich jetzt, 1863 ein Judikat, so hießen damals Entscheidungen von höherer Bestandskraft, erließ, in der die Frage im Sinne der dann herrschenden Lösung, die lautete unproblematisch, der 595 hat irrsinnig viele Zeilen, aber er ist eigentlich eine inhaltsleere Norm, er wäre überflüssig. So war das. So, und jetzt kommt der neue Gesetzgeber. Ja. Möchtest du übernehmen? Oder?
Darf ich noch ganz kurz dazu sagen, weil das ist vielleicht interessant für die Zuhörer. Es gab eben zu dieser alten Rechtslage auch eine jüngere Entscheidung, die darf ich nur kurz zitieren. Wen es interessiert, 1 OB 510 aus 94. Da setzt sich der oberste Gerichtshof mit genau dieser Frage auseinander. Zitiert auch Pfaff Hoffmann.
Genau, wird verworfen. Und das ist genau diese Paradekonstellation, glaube ich. Die Tochter oder irgendjemand hat das geschrieben und ist eingesetzt zur Alleinerbin.
Ja.
Oder eine hat es geschrieben, ist eingesetzt zur Alleinerbin und die gesetzlichen Erben haben gesagt, die kann nicht Erbin sein. Ja. Und sie hat dann obsiegt, völlig vereinfacht jetzt dieser Beschluss dargestellt.
Aber die, auch wenn Sie das lesen, es ist noch immer schwierig zu verstehen. Man versteht es fast nicht. Da heißt es dann zum Beispiel nicht, also du hast schon erwähnt, Pfaff Hoffmann und so weiter, und Weisinklang tritt ihm entgegen und sagt zu Pfaff Hoffmann, das darf ich nur ganz kurz, das Argument, das nämlich Pfaff Hoffmann vorbringen, dass ja, wenn man 595 so auslegt, völlig überflüssig wäre, nicht? Weil was hätte, ja, dann hätte ja 595 genau überhaupt keine Bedeutung, weil das ist eben 594 genau geregelt, nicht? Das würde nicht durchschlagen, das Argument, und jetzt kommt 594, der Zeugenausschluss betreffe nur die bedachten Zeugen, somit auch den bedachten Schreiber als Zeugen, ja? Während 595 ABGB den Schreiber, der nicht Zeuge sei, zum Gegenstand habe. Also man versteht es noch immer nicht an der Stelle, nicht? Das ist völlig unverständlich, was Weiß eigentlich meint. Beide Tatbestände in einer Bestimmung zusammenzufassen, wäre gesetzestechnisch schwierig und so weiter, sagt Weiß in Klang. Und dann sagt er, der Sinn des 595 ABGB liege deshalb einfach darin, dass das Gleiche, was für die Bedenkung eines Zeugen vorgeschrieben wurde, auch für den bedachten Schreiber gelten sollte. Also wir sind am Schluss der Argumentation fast wieder beim Anfang bei der Fragestellung angekommen. Man versteht es noch immer nicht. Ich darf sagen, ich verstehe es insofern, weil man muss den alten 595, diesen Wortlaut in Zusammenhang lesen mit dem Wortlaut auch des 594, weil der 594 war ja ganz anders formuliert als der jetzige 588. Da heißt es nämlich, ich möchte das nur ganz kurz zitieren, dass der Erbe und so weiter nicht Zeuge sein kann und auch seine nahen Verwandten nicht. Und dann kommt ein entscheidender Satz für mich. Die Verfügung muss, um gültig zu sein, entweder vom Erblasser dann eigenhändig geschrieben sein oder durch drei Zeugen bestätigt werden. Und auf das weist meines Erachtens der 595 hin. Wenn ein Verfasser bedacht ist, muss sie auf diese Weise bekräftigt sein, bestätigt sein durch drei fähige Zeugen.
Ja, aber dann bist du schon bald beim Pfaff Hoffmann, den wir jetzt hier, die ja behauptet haben, es muss besonders darauf hingewiesen werden, auf die, ja, von den Zeugen, auf die Eigenschaft,
nein, ich komme nur zum
auf die
Weiß.
Bedenkung
ich komme
des, nur
zum
des Verfassers.
Ich komme nicht bis zum Verfasser. Es ja, reichen die Zeugen nach 579.
Die ja das Testament, auf hören Sie weg oder hören Sie genau zu, das ist jetzt ein Diskurs, die ja nach altem Recht, ja, den Inhalt des Testaments nicht kennen mussten.
Ja, ja.
Und daran erkennt man auch, dass diese These vom Weiß, wie soll ich sagen, aus generalpräventiven Aspekten nicht überzeugen kann, weil die Gefährlichkeit, ja, des Fremdverfassens mit Blick auf eine Bedenkung des Verfassers, ja, wird durch das alte Recht mit dem Zeugen, der nicht weiß, wo es da drinnen steht, überhaupt nicht bewältigen.
Ja, das sind
aber was wir hier tun, ist, wir zwei stammeln aber einander jetzt, ja, Argumente entgegen, die historisch, ja, intensiv ausgetauscht wurden von großen Autoritäten. Jedenfalls, ja, 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 gewonnen, muss man einfach
ganz
sagen, hat zum alten Recht. Unbedenklich können Sie der Verfasser sein, wenn es ansonsten ausreichende Zeugen gibt. Korrekt, lieber
korrekt,
Andreas?
Korrekt, nur was gilt jetzt seit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015, und da möchte ich eben dazu sagen, dass ich glaube, dass diese Änderung praktisch niemandem in der Erbrechtsblase aufgefallen ist, und du hast die auch schon
deklariert. Naja, mir ist es nicht aufgefallen, und jetzt entschuldige ich, dass ich dich jetzt sofort den Vorhang zerre, aber du hast,
ja, bitte,
du hast so angesetzt zu tua culpa, nämlich, aha, wenn man deinen Standardkommentar eben liest, das ist ja eine Kommentierung des Gesetzes zwischen zwei Welten, du kommentierst ja im Klangkommentar das alte Recht und, neu, und das, ja, neue Recht, ja, dann finden sie eben dort, entschuldige Andreas,
völlig unbefriedigend.
Nein, das alte Recht dargestellt, ja, und dann zum neuen Recht den Hinweis, es hat sich, glaube ich, nichts geändert. So die alte, ja, Regel, ja, findet sich jetzt, ja, im 591. Ja. Ja. Und wenn Sie ansonsten in die Literatur schauen, hoffentlich übersehe ich niemanden, finden Sie schon bisweilen, also entweder dasselbe, was du dort schreibst, oder in einem Satz einfach festgestellt, dass das jetzt eben so sei, dass der ausgeschlossen sei, aber in einem Satz nicht näher begründet. Man hat nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand echauffiert, dass irgendjemand das
durchdacht hat. Ich möchte niemanden der Kommentatoren was unterstellen, aber wahrscheinlich kommentiert man das leicht in die Richtung, wenn man gar nicht wirklich in Kenntnis der alten Rechtslage war. Ne? Also es natürlich, wenn du den 591 jetzt so siehst.
Du schreibst einfach das ab, was du
drinsteht. Ist ausgeschlossen, Herr Stelle.
Also wir glauben, das ist ein absoluter Heuler.
Das sind Heuler,
Und wir deswegen haben wir uns ja auch so miteinander über uns selber aufgeregt, im positiven oder im wie auch immer Sinn, dass uns das bisher noch gar nicht bewusst war, nämlich das für ein Heuler ist. Und wenn man dann, weil du sagst, es ist niemand aufgefallen, natürlich habe ich jetzt nachgelesen, nämlich zunächst einmal die Erläuterungen zur Regierungsvorlage des neuen Gesetzes. Dort steht, Achtung für die Feinspitze unter Ihnen, die gern jetzt die historische Auslegung anwenden wollten, steht nicht drinnen, das alte Recht wird einfach fortgesetzt, sondern es steht völlig apodiktisch, die Regeln für Testamentszeugen sollen nach 591 auch auf den Verfasser der letztwilligen Verfügung, also die Person, die den letzten Willen schreibt, interessant, steht da drin, anzuwenden sein.
Jawohl, Punkt. Darf ich dazu nur was sagen? Da leuchtet überhaupt nicht hervor, ob da eine Änderungsabsicht erfolgt.
Steht auch hier nichts dabei. Steht nicht dabei, wir wollen jetzt was ändern oder wir wollen es gleich gar nichts.
Die Gedankenstrich, dem bisherigen 595 entsprechenden Regeln, das stimmt ja nicht, das wäre 594, die Testamentszeugen.
Ja, stimmt.
Ja. Nur, das ist aber nur entscheidend, also weil das klingt dann fast so, als sollte der 591 dem 595 entsprechen. Also mir ist das nicht klar. Das ist ein lapidarer Satz, aus dem man nicht deutlich hervorleuchten sieht, ob da eine Änderung beabsichtigt war oder ob das nur...
Ja, vielleicht kann man dagegen noch was machen. Für diejenigen, die, also das ist Pionierarbeit, ja, wohl auf, wohl an, für diejenigen, die da was verfassen wollen... noch ein Hinweis von mir, ich habe auch gegraben in den verschiedenen Stellungnahmen zum Ministerialentwurf des Erbrechtsänderungsgesetzes, also begonnen hat es mit dem Ministerialentwurf, finden Sie alles im Internet, was ich jetzt sage, auf der wunderbaren Seite des Parlaments. Dort gibt es den Ministerialentwurf und dazu Stellungnahmen aus dem Volk oder von Institutionen und da gibt es auch eine sehr, 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 sehr gehaltvolle Stellungnahme des obersten Gerichtshofs. Und in dieser Stellungnahme, soweit ich es überblicke, die einzige von zahlreichen Stellungnahmen, die diese Bestimmung bemerkt und dazu was anmerkt, wird explizit darauf hingewiesen, dass hier, nämlich in diesem Ministerialentwurf, offenbar das Gegenteil der alten Rechtslage angeordnet werden soll, wird explizit darauf hingewiesen, was das für gefährliche Konsequenzen in der Praxis haben kann und wird explizit vorgeschlagen, dies nicht zu tun. Eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Mahnung ist nirgendwo nachzulesen, zumindest habe ich nichts gefunden. Das Ergebnis ist jedenfalls, es blieb bei dem Ministerialentwurf, den wir heute im 591 haben. Also wir halten jetzt einmal fest, wie immer im Zivilrecht, nichts ist fix. Ja. Also vielleicht kann irgendjemand einmal dann das teleologisch wieder alles umdrehen. Aber es scheint doch so zu sein, lieber Andreas, ich will noch nicht aufhören, wir haben noch ein bisschen Zeit, dass wir waren nämlich nur beim einfachsten Fall. Nämlich bei dem Fall, dass der Verfasser selbst bedacht ist. Und jetzt steht aber im 591 ja mehr. Für den bedachten Verfasser gilt 588 entsprechend. Bleiben wir noch einmal da. Mhm. Was gilt da eigentlich im 588 deiner Meinung nach? Nur die erste Anordnung, nämlich das, was er kriegt, ist unwirksam, sinngemäß, oder irgendwie auch irgendein Aspekt auf seine ihm nahestehenden Personen?
Naja, Moment, jetzt wird es nämlich interessant. Achtung, wir dringen in Neues vor, subjektiv. Ja, pass auf, danke, dass du noch darauf hinweist. Für den bedachten Verfasser und ihm nahestehende bedachte Personen.
Entschuldige, nein, Moment. Ich bin jetzt noch gar nicht bei dem 591.
Achso, die Frage, wie weit es reicht.
Bin jetzt für den bedachten Verfasser gilt, jetzt blendet das dazwischen noch aus,
bitte. Ja, ich verstehe.
Für den verdachten Verfasser gilt 588 entsprechend. Was gilt vom 588 entsprechend? Nur diese allererste Anordnung?
Aber bitte, wir sind da dass eben die das Testament dann in Ansehung seiner Bedenkung ungültig ist, partiell ungültig ist. Jetzt bitte möchte ich aber noch darauf hinweisen, also nicht nur für ihn.
So, und jetzt geht es im 591, unterbreche ich, weil ich aber, diesen Duktus vorgegeben habe. Und jetzt gehen wir weiter und schauen im 591 noch weiter die Wortfolge an. Ich habe sie ja abgekürzt. Hier steht, für den bedachten Verfasser einer letztwilligen Verfügung und ihm nahestehende bedachte Personen. Ist das nicht herrlich, mein Lieber?
Das ist herrlich.
Die bedachten Personen sind nämlich im 591 nicht definiert.
Naja, die nahestehenden, das ist natürlich Personen. Ein Verweis auf den Gehalt des 588.
Das sagst du jetzt einfach.
Ja, der eben,
kann man sich vorstellen.
Ja, schon. Aber ich
oder Gesellschaften.
Ja, das ist im 588.1 Personen hauptsächlich, also Personen und 582 hauptsächlich Gesellschaften, aber auch. Also damit fasst er dieses verdächtige Umfeld des 588.1.2 wohl zusammen. Nur, entschuldige, wozu brauche ich das im 591? Es würde ja reichen, wenn ich sage, für den bedachten Verfasser gilt Paragraph 588 entsprechend.
Ja, das weiß ich nicht. Also du liest es, dann, wie soll ich sagen, bleiben wir mal dabei, dass wir halt, vielleicht ist es auch redundant, machen wir nicht jetzt gleich Ästhetik, sondern suchen wir nach dem Inhalt. Also das heißt, wenn Verfasser ist ja einer, bin ich. Ja?
Ja.
Gut. Für mich gilt der 588. Und er gilt, ich bin noch immer der Verfasser, der 588 für nahestehende bedachte Personen. Mir nahestehende bedachte Personen. Das heißt, wenn ich das Testament schreibe als Fremder, dann ist die Bedenkung einer mir nahestehenden Person unwirksam. So würde ich es lesen. Mhm. Nächste Erkenntnis dazu, der Hinweis, im 591 steht an sich die nahestehende Person nicht definiert.
Genau.
Sondern steht es geht, dass für Person ihn
im Sinne des
588, nein, sondern
gilt 588.
Ja, du unterstellst, Klammer auf, sehr naheliegend, oder wir tun ja hier jetzt nur dilettieren, live dilettieren. Das dann halt doch wahrscheinlich so irgendwie der 588 Personenkreis sinngemäß sein soll, vielleicht auch nicht. Und dann steht aber noch, oder Gesellschaften, ihm nahestehende Gesellschaften. Wozu sich wieder die Frage stellt, was sind nahestehende Gesellschaften? Ist eine Privatstiftung eine dem Stifter nahestehende Gesellschaft? Im 588, dort wo hingewiesen wird, im Absatz 2, den wir genannt haben, kommt zum Beispiel diese Verquickung nicht vor. Großartig. Nein, 591 ist großartig.
Es ist auch, ich habe vorhin, du hast gesagt, das ist stilistisch. Nein, ja, aber eben genau dadurch, dass hier diese nahestehenden, bedachten Personen und Gesellschaften aufgenommen werden, entstehen eben genau diese Probleme, weil wir nicht wissen, ob das ein von 588, 1 und 2 abweichender Begriff sein kann.
Ja.
Und es ist auch, genau, nicht nur stilistisch, sondern es ist auch inhaltlich falsch, die hier zu erwähnen, weil es gilt ja nicht, auch 588 gilt dem Bedachten.
Ja, eben. Ja, nein, ja. Nein, das ist ja, ja, ja. Es ist das ja ist eine ja
das,
andere.
Das ist ja was anderes.
Es ist eine eigenständige Norm
hier. Ja, es ist, und
wobei das auch schon im Grundfall zutrifft. Das, was heißt, gilt entsprechend beim bedachten Verfasser. Er ist ja nicht, es gilt nicht entsprechend, dass er kein fähiger Zeuge wäre, das ergibt sich eh schon aus dem 588, ja, sondern er kann nichts bekommen. Genau. Oder die Zuwendung an ihn ist unwirksam.
Ja.
Lieber Andreas, wir haben überzogen und fassen daher zusammen. Herzlich willkommen an alle in der neuen Welt des neuen 591 ABGB. Wann immer ein fremdhändiges Testament vorliegt, ist zu prüfen, wer ist der Verfasser. Wir haben jetzt nicht noch einmal darüber gesprochen, lieber Andreas, beim 591, dass ja der Kreis des Verfassers vielleicht wahnsinnig weit ist. Und ich darf zum Abschluss jenen Fall bringen, sag mir, wie du ihn siehst, abschließend, dass der Sohn des Testators den Notar anruft und sagt, mit Papa ist alles besprochen, sie reden dann eh auch mit ihm, er möchte bitte Folgendes haben. Mhm. Und die Wünsche des Vaters dem Notar, verzeih, wenn ich das jetzt respektlos sage, diktiert, die der dann sinngemäß hinschreibt.
Haben wir mal besprochen, dass das problematisch sein könnte, extrem, wenn ich dann als Zeuge fungiere und jetzt erweitern wir, es kann dann auch problematisch sein, wenn ich als Verfasser fungiere.
Nein, nicht du, ich rede jetzt vom Sohn.
Ja. Ja.
Du wirst eh nicht eingesetzt als Notar, hoffe ich. Aber die übliche, der übliche Vorgang ist ja, der Sohn ruft dich an.
Vielleicht mein Machthaber.
Aber bleib jetzt beim einfachsten Fall. Der Sohn ruft dich an, was so ein häufiger Fall ist, und sagt, der Papa will Folgendes machen, bereiten Sie das bitte alles vor. Ja. Könnte dann nicht sogar der Sohn im weitesten Sinn der Verfasser sein?
Also vielleicht das meinst du.
Und ist dann nicht bedenkbar. Also noch einmal, der Verfasser kann nicht wirksam bedacht werden. Ja. Und auch ihm nahestehende Personen können nicht wirksam bedacht werden. Und wenn Sie das durchdeklinieren, bin ich mir sicher, werden Sie viele, viele Fälle antreffen, bei denen möglicherweise Testamente gar nicht wirksam sind.
Ja, oder, lass mich das noch sagen, auch die Einsetzung zum Testamentsvollstrecker, bisher immer noch diskutiert auf der Ebene der Zeugenschaft. Das heißt, wenn ich als Notar als Testamentsvollstrecker genannt bin, sollte ich nicht als Zeuge fungieren, weil das eine Begünstigung sein könnte, die ich nicht formgültig bezeugen kann. Aber die Problematik durch den 591 erweitert sich auch auf die Verfassung. Ich darf dann auch nicht der Verfasser sein. Also wir haben eine weit erweiterte Problematik hier.
Warum wirst du immer leiser, mein Lieber? Wir werden jetzt immer leiser. Danke. Vielen Dank, lieber Andreas. Danke.